Gnade sei mit euch, von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihnen auch von meiner Seite einen guten Abend. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute Abend diesen Gottesdienst feiern darf, dass wir miteinander hier in der Kirche in Auhausen zusammen sind. Wann haben Sie das letzte Mal so richtig auf etwas gewartet? Gespannt gewartet? Vielleicht so wie früher in Kindheitstagen auf Weihnachten. Kennen Sie so ein Warten noch? Es ist schon einige Jahre her, da habe ich eine Uhr entdeckt. Und dann habe ich gewartet, gespart, jeden Monat etwas auf die Seite in eine Spardose gelegt, weil ich unbedingt diese Uhr wollte. Manchmal, da war das Warten lang. Ein andermal, da überwog dann wieder die Vorfreude, die Uhr irgendwann kaufen zu können. Warten, das ist nicht immer ganz einfach. Manchmal fragen wir uns vielleicht auch, lohnt sich denn das Warten? Kennen Sie so ein Warten? Im Bibeltext für den heutigen CT-Gottesdienst, da geht es um das Warten. Jesus erzählt eine Wartegeschichte, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ich lese uns den Bibeltext für den heutigen Gottesdienst aus Matthäus 25. Dann wird das Himmelreich gleich in 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht. Und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber hob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Herr Jesus Christus, das ist das jetzt dein Wort für uns. Gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Jesus erzählt hier eine Wartegeschichte. Doch in diesem Gleichnis, da geht es nicht um das Warten auf eine Uhr oder um das Warten auf Weihnachten oder auf sonst einen Wunsch, den wir hegen. Diese Geschichte erzählt vom Warten auf ein Hochzeitsfest. Gut, ich glaube, auf Hochzeiten freuen wir uns alle. Vor allem das Brautpaar selbst, unsere Kinder zu Hause, liegen meiner Frau und mir immer wieder in den Ohren: Wann dürfen wir denn endlich mal wieder zu einer Hochzeit? Hochzeiten, die sind schön. Jetzt ist aber in der Bibel so eine Hochzeit nicht nur ein besonderes Ereignis. In der Bibel ist die Hochzeit immer ein Bild für die Ewigkeit, für das Leben bei Gott, für das Ziel, auf das wir Christen zuleben. Dadurch bekommt dieses Gleichnis eine klare Perspektive. Das Warten, es richtet sich nicht auf irgendetwas Schönes, sondern auf das Ultimative, das Entscheidende, die Ewigkeit. Zu der Hochzeit, von der Jesus jetzt erzählt, da gehört die, nein, heute gehört zu der Hochzeit ausnahmsweise mal nicht die Braut, sondern der Bräutigam. Das tut uns Männern einmal gut. Es geht nicht um die Braut. Nicht die Braut steht im Mittelpunkt, sondern der Bräutigam. Aber das hängt jetzt nicht mit uns Männern zusammen, sondern mit dem, der dieses Gleichnis erzählt, Jesus. Der Bräutigam, das ist Jesus selber. Er kommt, uns zur Hochzeit mitzunehmen, zur Ewigkeit, zur sichtbaren Gemeinschaft mit Gott. Wenn der Bräutigam, wenn Jesus kommt, dann beginnt die ewige Hochzeitsfeier. Da ist ein schwer kranker Junge. Er merkt, dass er nicht wieder gesund wird, und so fragt er eines Tages seine Mutter: Du Mama, wie ist das mit dem Sterben? Die Mutter, sie erklärt es ihm so: Weißt du noch, als du klein warst, da hast du doch oft herumgetobt in der Wohnung. Und wenn du müde warst, zu müde, um dich umzuziehen, dann bist du einfach irgendwo eingeschlafen. Du hast dich einfach hingelegt, dort, wo du gerade warst. Aber am nächsten Morgen, als du wieder aufgewacht bist, da lagst du doch in deinem Zimmer. Jemand, der dich sehr lieb hat, der hat sich um dich gekümmert. Dein Vater war am Abend gekommen und hat dich hinübergenommen, hineingetragen in dein Bett. Und dann fährt die Mutter fort, so ist das Sterben. Eines Morgens, da erwachen wir zu einem neuen Tag. Denn Jesus hat uns mit seinen starken Armen hinübergetragen, weil er uns so sehr liebt. Jesus hat uns hinübergetragen in die Ewigkeit, in das Reich des Vaters. Das ist der erste Zielgedanke, um den es in unserem Gleichnis geht. Jesus kommt, um uns zu holen. Er kommt eines Tages, und es ist zweitrangig, ob es der Tag ist, an dem wir sterben, oder an dem Tag, an dem Jesus zum zweiten Mal sichtbar wiederkommt, am letzten Tag dieser Welt. Jesus kommt wieder, um uns mitzunehmen in die Ewigkeit Gottes. Auf diesen Tag, da geht unser Leben zu. Der Bräutigam, er kommt. Er kommt, um uns zur Hochzeitsfeier zu holen. Das ist der erste Gedanke. Und mit diesem ersten hängt der andere Gedanke zusammen, der bei diesem Gleichnis wichtig ist. Und jetzt müssen wir auf diese 10 Jungfrauen schauen. Bei ihnen, da liegt die Pointe, die Aussage, Absicht dieser Geschichte. Darum müssen wir uns diese 10 Frauen etwas genauer anschauen. Bei ihnen fällt zunächst auf, sie leben alle im Horizont dieses Hochzeitsfestes. Alle 10 sind eingeladen. Sie sind Teil des Brautzugs, Teil der Hochzeitsgesellschaft. Übertragen sagt Jesus damit, diese Frauen, sie leben im Glauben an ihn. Sie wissen um die Ewigkeit. Sie wissen darum, dass Jesus wiederkommt. Mit den 10 Jungfrauen meinte Jesus damals seine Jünger. Und damals meint er uns heute hier, uns Christen. Es geht in diesem Gleichnis also um uns Christen. Mit diesem Gleichnis wirbt Jesus nicht um diejenigen, die ihn noch nicht kennen, sondern mit dieser Geschichte wendet er sich an uns Christen. Und um die Pointe dieser Geschichte zu verstehen, müssen wir uns jetzt etwas näher mit diesen Bräuchen zu einer antiken jüdischen Hochzeit beschäftigen. Sorry, das geht jetzt nicht anders, als dass wir ein wenig eintauchen in die damaligen Hochzeitsbräuche. Die Feierlichkeiten, sie begannen damit, dass der Bräutigam am Morgen sein Haus verließ. Am Abend, da würde in diesem Haus die Hochzeitsfeier stattfinden. Aber am Morgen, da verließ der Bräutigam das Haus. Wo ging er hin? Er ging in das Haus seines Schwiegervaters, um mit diesem über den Brautpreis zu feilschen. Es ging darum, wie viel der Bräutigam der Familie der Braut als Brautpreis zahlte. So war das damals. Die Brautfamilie, der standen Geschenke zu, der stand der Brautpreis zu. Und während des ganzen Tages, da feilschten der Bräutigam und der Brautvater und dabei aßen und tranken sie. Und währenddessen, da wird die Braut in das Haus des Bräutigams gebracht. Dabei wird sie von ihren Freundinnen, den Brautjungfern, begleitet. Und diese Brautjungfern in unserem Gleichnis sind das diese 10 Frauen, die bleiben bei der Braut bis zum Abend, bis der Bräutigam kommt und dann die große Party beginnt. Aber am Abend, unmittelbar bevor die Feier beginnt, da haben diese Brautjungfern noch einmal eine Aufgabe. Sobald gemeldet wird, dass der Bräutigam sich auf den Weg gemacht hat, gehen sie ihm mit ihren Lampen, mit ihren Fackeln entgegen, holen ihn sozusagen ab. Das ist der Hintergrund unserer Geschichte. Aber jetzt ziehen sich in dieser Geschichte die Verhandlungen des Bräutigams mit dem Brautvater hin. Das konnte passieren. Und das war jetzt nicht, weil der Brautvater so geizig war oder der Bräutigam so viel wollte. Nein, die Länge der Verhandlungen, das brachte zum Ausdruck, wie wertvoll, wie lieb sowohl der Vater als auch der Bräutigam die Braut hatte. Ein Vater, der nicht lange um seine Tochter feilschte, ein Vater, besser gesagt, der lange um seine Tochter feilschte, der brachte zum Ausdruck, dass er sie sehr, sehr lieb hatte. Und genauso zeigte der Bräutigam seine Liebe dadurch, dass er lange ausgiebig verhandelte. Je später also der Bräutigam am Abend kam, desto wertgeschätzter durfte sich die Braut fühlen. Wenn also die Brautjungfern einschlafen, so ist das nichts Ungewöhnliches und erst einmal ein gutes Zeichen für die Braut. Der Bräutigam war angekündigt worden, die Brautjungfern zogen los, aber dann hatte sich das Falsche noch einmal in die Fahrt aufgenommen, noch einmal in die Länge gezogen. Und die 10 Frauen fielen darüber, über ihrem Warten, in einen leichten Dämmerschlaf. Wichtig ist an dieser Stelle, Jesus erzählt das ganz ohne Kritik. Da werden keine Vorwürfe gemacht. Das heißt, das ist nichts Außergewöhnliches, das kommt vor, das ist normal. Dafür braucht sich keiner zu schämen. Es gehört zu unserem Christsein im Horizont der Ewigkeit Gottes, dass wir müde werden, auch einmal mit unserem Glauben zu kämpfen haben, dass wir zweifeln. Gleichzeitig drückt dieses Einschlafen aber auch die Gefährdung unseres Christseins aus. Mein heutiger Tag, meine Aufgaben und Verpflichtungen, meine Freizeitbeschäftigung, meine Mitarbeit in der Gemeinde. Ja, mein ganzes Leben, auch das Widerwärtige in meinem Leben, ist durch diese eine Tatsache bestimmt. Das alles geschieht im Horizont der Ewigkeit Gottes und muss selbst einmal bei ihm, bei Jesus Christus ankommen. Doch weil die Stunde des Bräutigams, die Stunde, in der wir bei ihm ankommen, unbekannt ist, weil wir im Hoffen leben, sind wir auch aufs Äußerste gefährdet? Ist unser Christsein herausgefordert und gefährdet? Soweit gleichen sich die 10 Jungfrauen. Aber als der Bräutigam dann kommt, da zeigen sich die Unterschiede. Die 10 Frauen sind ganz unterschiedlich vorbereitet auf die Wartezeit. An dieser Stelle, da hören die Gemeinsamkeiten zwischen den 10 Frauen auf. Sie teilen sich in 2 Gruppen. Den einen geht das Öl aus, während sie warten, während ihres Lebens. Die anderen haben genug dabei, ihre Lampen, die erlöschen nicht. Die spannende Frage ist jetzt, was macht den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen von Frauen? Der Unterschied, der entscheidet sich im Gleichnis am Öl. Was hat es mit dem Öl auf sich? Vom Gleichnis her sind zunächst zwei Aspekte deutlich. Das Öl kann nicht geteilt und weitergegeben werden. Dabei ist das eigentlich bei einer Flüssigkeit ja kein Problem. Man kann es ohne Probleme teilen. Man kann Öl umschütten. Man kann es mischen. Und normalerweise gab es damals in jedem Haus einen Ölvorrat. Warum holen die fünf nicht im nächsten Haus frisches Öl? Stattdessen lässt Jesus die klugen Jungfrauen in seinem Gleichnis zu den Dummen sagen, als die um Öl bitten: Wir können euch nichts abgeben, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und an dieser Stelle geht es ja nicht darum, dass die klugen Jungfrauen böswillig oder geizig wären oder dass sie als Menschen dargestellt werden, die andere beim Hochzeitsfest nicht dabei haben wollen. Nein, Jesus beschreibt mit dem Öl etwas, das nicht teilbar ist. Eine zweite Beobachtung zum Öl, die wichtig ist: Öl verbraucht sich. Es verbrennt. Beim Öl geht es also um etwas, das ständig verbraucht wird. Das Öl weist darauf hin, dass auch in unserem Christsein ständig etwas verbraucht wird und deshalb erneuert werden muss. Es geht um etwas in uns, das wir ständig neu brauchen. Was meint Jesus mit dem Öl? Öl ist jetzt biblisch kein festgelegtes Motiv, so wie das Bild von der Hochzeit oder vom Bräutigam. Beim Bräutigam ist in der Bibel klar, damit ist Jesus gemeint. Und bei der Hochzeitsfeier, da geht es um die Ewigkeit Gottes. Aber beim Öl, da ist das anders. Und doch wird Öl im Alten Testament oft bei Salbungen gebraucht. Das Alte Testament erzählt immer wieder, wie der hohe Priester, der König oder auch der Retter mit Öl gesalbt werden. Und bei so einer Salbung, da empfangen der hohe Priester, der König, da empfängt der Retter den Heiligen Geist. In der Bibel, da besteht ein Zusammenhang zwischen dem Öl und dem Heiligen Geist. Der Apostel Paulus spricht davon, dass Christen gesalbt und versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Christen, wir Christen haben den Heiligen Geist. Aber kann der Heilige Geist in uns zur Neige gehen? Nein, aber der Glaube, den der Heilige Geist in uns wirken und wecken will, der kann verkümmern. Die Beziehung zum Bräutigam, zu Jesus, die Hoffnung auf die Ewigkeit kann erlöschen. Die Erwartung der Begegnung mit ihm, die kann einschlafen. Helmut Thielicke, einer der großen Theologen und Prediger des vergangenen Jahrhunderts, gebrauchte einmal in einer Predigt zu diesem Gleichnis ein Bild. Er sagte: Es gibt zum Beispiel Christen, die meinen, einmal im Leben, da muss ich mich bekehren oder in die Kirche eintreten. Einmal im Leben, da lässt man sich am Altar trauen oder entschließt sich, Kirchensteuern zu bezahlen. Dann ist alles fertig. Solche Leute, so sagt er, kommen mir vor wie eine Frau, die einmal am Altar oder vor dem Standesamt das Jawort ihres Mannes erhalten hat und jetzt meint: Ach, der ist mir sicher. Der Ehevertrag ist ja nun gemacht. Bisher habe ich mich immer schön für ihn gemacht und mich von der charmanten Seite gezeigt. Ich musste ihn einmal gewinnen und mich an ihn binden. Aber jetzt, wo ich das endgültige und offizielle Jawort habe, da kann ich mich gehen lassen, vernachlässigen. Und das lässt sich ja auch auf uns Männer übertragen. Wer so in eine Ehe geht, das wissen alle erfahrenen Eheleute, der ist dumm, Wer so sein Christsein, seine Beziehung mit Jesus versteht, der ist töricht. Das Erschrecken, ja, die Pointe dieses Gleichnisses liegt darin, dass es Christen geben kann, deren Leben nicht zum Ziel findet, die einmal dazugehört haben, aber dann am Ende nicht dabei sind, die am Ende vor der verschlossenen Tür zum Hochzeitssaal stehen. Eigentlich war das damals undenkbar zu einer Hochzeitsfeier. Da war das ganze Dorf eingeladen, Verwandte, Nachbarn, Freunde, da war keiner ausgeschlossen. Jesus legt also die Pointe genau auf diesen Punkt, auf diesen Überraschungsmoment, kommt es in der Geschichte an. Dieser Aspekt sollte bei seinen Zuhörern ankommen. Er sollte sitzen, sie auf- und wachrütteln. Da kann es Leute geben, die eigentlich dazugehören und doch nicht eingelassen werden, die stattdessen am Ende ausgeschlossen sind. Was ist jetzt das Entscheidende für uns, damit wir dabei sind? Wie bin ich bereit, so wie die 5 klugen Jungfrauen? Bereit ist der, der seinen Ölvorrat immer wieder auffüllt, der seine Beziehung zu Jesus Christus immer wieder auffrischt. Wer versteht, dass das Warten und Bestehen des Alltags zum Christsein dazugehört, darauf reagiert. Paulus beschreibt unser Christsein immer wieder wie so einen Wettkampf, so einen Lauf in der Arena, vielleicht so wie bei den Weltmeistern. Heute würde er die Weltmeisterschaften in Doha vor einigen Tagen als Bild heranziehen. Oder ganz aktuell das Fußballspiel gestern Abend zwischen Augsburg und Bayern. 2-1 bis zur vorletzten Minute. Und dann in der letzten Minute der Ausgleich durch die Augsburger. Ein Spiel geht nicht bis zur 89. Minute, sondern bis zur 90. So ein Spiel fordert Ausdauer, Kraft, erfordert Training. Wer teilnimmt an einem Wettkampf, wer spielt, der hat immer das Ziel, den Sieg vor Augen. Es geht in unserem Christsein darum, dass die Beziehung zu Jesus Christus lebendig bleibt. Und das hat auch etwas mit Zeit, mit Ordnung, ja mit Übung zu tun. An dieser Stelle, da geht es um jeden von uns, ganz gleich, ob du als Konfirmand heute Abend hier sitzt, als neu dazugekommen oder als treues Gemeindeglied, als langjähriger Mitarbeiter oder ob ich hier vorne stehe und predige. Es geht um unsere Beziehung zu Jesus Christus, dass sie lebendig ist, dass sie lebendig bleibt, dass uns das Ziel unseres Lebens vor Augen bleibt, die Begegnung mit Jesus Christus, der kommt. Was kann ich machen, wenn ich merke, dass ich dumm war, dass meine Glaubensflamme erloschen ist oder dabei ist zu erlöschen? Die klugen Jungfrauen, sie geben einen Rat: Geht zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Wer ist dieser Kaufmann? Er ist kein anderer als der Bräutigam. Der Kaufmann ist auch Jesus. Jesus hat Öl und Glaube die Fülle. Er hat den Heiligen Geist im Überfluss und er verschenkt ihn. Er kann deine Lampen wieder entzünden, dein Glaubensfeuer neu entfachen. Es geht in diesem Gleichnis darum, dass wir das Wenige tun, das wir tun können. Dass wir das tun, wodurch Jesus unseren Glauben erneuert. Dass wir dabei sind, wenn Gottesdienst gefeiert wird oder wir zum Abendmahl eingeladen sind. Dass wir in der Bibel lesen, in seinem Wort. Denn dort hat Jesus versprochen, da begegne ich euch, da stärke und erneuere ich euren Glauben. Da wirkt mein Heiliger Geist. Es geht darum, dass wir Jesus bitten, Herr, halte du mich bei dir. Ich kann für meinen Glauben nicht garantieren. Mache du mich fest in der Hoffnung, dass du wiederkommst. Manchmal kann es vielleicht auch dran sein, ein seelsorgerliches Gespräch zu führen, wo mir persönlich Vergebung oder der Zuspruch zugesprochen wird. Das Evangelium, die gute Nachricht heute Abend ist, es ist noch nicht zu spät. Jesus will unseren Glauben erneuern. Komm zu Jesus und lass dich von ihm beschenken. Amen. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, du gibst unserem Leben Ziel und Ausrichtung. Du kommst uns entgegen und erwartest uns. Herr, du weißt, wie wir heute Abend hier sitzen. Du weißt, wie es um unseren Glauben steht. Wir kommen zu dir und wir bitten dich, erneuere du unser Vertrauen auf dich. Erneuere unsere Beziehung zu dir. Schenke uns neu deinen Heiligen Geist und das Vertrauen auf dich. Halte du uns bei dir und in der Hoffnung auf den Tag, an dem du kommst und uns mit hineinnimmst, mit hinübernimmst in unsere himmlische Heimat. Danke, dass du selber uns deinen Geist schenkst und unseren Glauben erneuerst. Amen.